Die 5 Ersten, die sich praktisch ein Ticket holen, sollen uns einfach schreiben oder ich schicke dir noch eine E-Mail-Adresse an, die sich melden sollen. Und dann kriegen sie von uns eine Backstage-Tour hinter die Bühne, wo alle Stars, alle Fintech- und Bankenstars da sein werden. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Backstage-Erfahrung.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Und es freut mich sehr, dass ihr heute zuhört. Heute zu Gast Kaspar Schlenk, redaktioneller Leiter von Finance Forward, einer Kooperation des Wirtschaftsmagazins Kapital und der Medien-Event-Plattform OMR. Kennt ihr sicher alle. Kaspar ist seit vielen Jahren in der Fintech- und Bankenszene aktiv. Mit seinem Team betreibt er den Finance Forward Podcast und die gleichnamige Konferenz, die dieses Jahr bereits das dritte Mal neben der großen OMR-Konferenz am 7. und 8. Mai in Hamburg stattfindet. Wir wollen heute mal auf den aktuellen Fintech-Markt schauen, natürlich auch auf die anstehende Finance Forward. Und darauf, wie die Zukunft im Fintech-Markt aussieht. Kaspar, du bist ja das zweite Mal schon zu Gast. Ich glaube, das letzte Mal vor gut 2 Jahren. Erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich war jetzt ein paar Monate in Elternzeit und habe da die Wochen und Tage mit meiner kleinen Tochter genossen und bin jetzt back to business.
Elternzeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns ja in Berlin getroffen auf dem Kaffee. Deine kleine Tochter war dabei. Wie ist das denn eigentlich so 6 Monate so mehr oder weniger komplett raus zu sein aus dem Business und eher in die, ja, wie soll ich sagen, in die Rolle zu gehen, dass man eher der Konsument ist von News und so ein bisschen auch an der Seitenlinie steht? Wie fühlt sich das für dich an?
Also ich glaube, man ist den ganzen Tag, gerade in der ersten Zeit, latent überfordert mit der Kinderbetreuung. Das heißt, man hat da gar nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken. Und irgendwann, wenn man das dann ein bisschen im Griff hat, ja, ist es eigentlich ganz cool, dass man mal nicht der Produzent der News ist, sondern sich selber mal ein bisschen aus Distanz angucken kann, was passiert da eigentlich, und vielleicht auch ein bisschen besseren Blick hat für das Große und Ganze, als wenn man jetzt da sozusagen im Hamsterrad drin ist und Tag für Tag die News schreibt. Von daher war das eigentlich eine ganz coole Erfahrung. Jetzt ist es aber auch, ja, muss ich sagen, schön wieder zurück zu sein bald.
Und wie habt ihr euch aufgestellt? Also bei Finance Forward jetzt im Speziellen, du hast ja überwiegend auch den Podcast gemacht. Den hat jetzt John übernommen. Aber ja, wie habt ihr euch generell aufgestellt, auch in deiner Elternzeit?
Genau, es ist so strukturiert, dass wir einen neuen Kollegen geholt haben, den Daniel Hüfner von Gründerszene und Charlotte Rick, auch noch eine Kollegin, die ist aber schon jetzt ungefähr ein Jahr da, haben wir ein Team, die dann praktisch in der Zeit übernommen haben, plus die Kolleginnen und Kollegen von Kapital, mit denen wir auch irgendwie eng zusammenarbeiten, sind dann ab und zu für Geschichten irgendwie mal eingesprungen. So lief das eigentlich ganz, ganz gut.
Diese Folge wird euch präsentiert vom S-Broker, dem Online-Broker der Sparkassen. Der S-Broker bietet Sparkassen immer die richtige Brokerage-Lösung, ob mit oder ohne Beratung. Und für Nachwuchskunden bieten wir Depot plus Sparkassen mit Young Invest jetzt auch ein besonders attraktives Angebot. Mit günstigen Konditionen und umfangreichem Wissensangebot wie E-Learning-Plattform oder Podcasts zum Thema Börse.
Dann lass uns direkt mal einsteigen und so ein bisschen auf Themen gehen.
Klar,
als wir getroffen haben, habe ich dich ja auch so ein bisschen gefragt, ne, wie guckst du gerade auf den Markt? Wir haben ja die letzten 2 Jahre, das habt ihr ja auch immer wieder in eurem Podcast gesagt, sind wir so ein bisschen durch Zahl der Tränen gegangen. So 2021 war so das Peak, was Bewertungen angang, was Fintech-Bewertungen angang. Und danach wurde es auch, was Fundings anging, deutlich, deutlich schlechter, beziehungsweise es war deutlich schwieriger, jetzt auch im Zinsanstieg, da Fundings zu bekommen. Und das dreht sich jetzt gerade so ein bisschen. Wir sehen auch so ein bisschen, die Branche ändert sich so ein bisschen. Die klein gestarteten Fintechs sind gar nicht mehr so klein. Die sind jetzt mittlerweile fast so groß oder teilweise sogar größer als klassische Banken. Ich weiß gar nicht, ob man über Neobanken noch sprechen kann oder ob sie eher eigentlich Online-Banken sind. Können wir auch mal drüber sprechen. Wie ist so dein Blick, ohne jetzt mal auf eine konkrete Frage zu gehen? Da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf kommen.
Ja, also ich glaube, was man gerade erlebt, beschreibst du schon richtig als irgendwie eine Trendwende. Man kann jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, dass der neue Fintech-Boom direkt losgeht, aber es gibt einige Indikatoren dafür, dass es einfach bei vielen Firmen jetzt wieder besser läuft. Zum Beispiel bei Aux Money, so einer Kreditplattform, kam vor ein paar Tagen oder Wochen raus, dass sie im letzten Jahr profitabel waren und 77% nochmal gewachsen sind. Die sind nicht so laut wie viele andere Player, aber das ist auf jeden Fall für so eine Firma, die schon so lange auch am Markt ist, auf jeden Fall sind das beeindruckende Zahlen. Von Raisin, Weltsparen und Scalable gab es jetzt Anfang des Jahres, was ja so die Hochzeit der Geldanlage-Startups ist, gab es auch nochmal Meldungen, Wasserstandsmeldungen, dass es da sehr, sehr gut lief.
Ich habe gelesen, Scalable Capital hatte ja jetzt auch 1 Million Kunden, haben sie jetzt. Und ich glaube, wie viel AUM sind sie jetzt gerade? Ich glaube, bei 20 Milliarden.
Ich glaube, ja, ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf. Bei denen muss man ja auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem Brokerage und dem von dem Robo-Advisory, was sie wirklich unter Verwaltung haben. Das andere ist ja nur praktisch, was sie als Broker dann quasi sozusagen in ihren Büchern, in ihren Systemen haben. Aber ja, daran sieht man irgendwie, wie sich dieses Tempo bei manchen der großen Namen, die wirklich für die ersten 100.000 noch Monate oder Jahre gebraucht haben, jetzt praktisch noch Tage oder Wochen dauert, bis sie das erreichen. Und das ist schon irgendwie, ja, beeindruckend.
Wie guckst du auf das Thema Klarna? Also da steht ja ein IPO auf der Tagesordnung, also ein Börsengang. Wie guckst du da drauf?
Also ich glaube, dass das schon für den ganzen europäischen Markt könnte das schon eine Signalwirkung sein, wenn das jetzt super gut läuft, dass dann auch andere ja sich bereit fühlen, an die Börse zu gehen. Weil klar ist, dass irgendwie jetzt nach E-Commerce und Flixbus und Co., was jetzt ansteht, wird Fintech die nächste Kohorte sein, die perspektivisch an die Börse geht, also die deutsche Fintech-Welt. Das kann jetzt 18 Monate dauern, bis da der erste kommt, aber das ist praktisch in Sichtweite. Also sie müssen am Ende sich jetzt schon mehr oder weniger darauf vorbereiten, weil jetzt sind praktisch die Vergleichszahlen, das geht dann los im Reporting, was man im IPO-Prozess dann irgendwie sieht. Das heißt, ja, da werden sehr viele genau gucken, wie es bei Klarna läuft, ob die es schaffen, trotz E-Commerce-Krise oder E-Commerce-Flaute trotzdem weiter zu wachsen, weiter profitabel zu sein, die KI-Story, die vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, zu reiten. Und wie das am Markt ankommt, wird, glaube ich, genau beobachtet.
Welches Fintech werden wir sehen? Als erstes mit einem Börsengang? Ist es N26 oder ist es ja jemand anders? Raisin vielleicht? Oder?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also die Kandidaten sind, glaube ich, klar. Also das könnte am Ende Aux Money, obwohl sie jetzt ja von einem Private-Equity-Unternehmen gekauft wurden. Aber die müssen natürlich trotzdem, der Zeithorizont ist ja meist 3 bis 5 Jahre, in die dann auch raus wollen. Die könnten das sein. Valentin Steif von N26 hat ja, glaube ich, gerade nochmal in einem Interview gesagt, dass das jetzt nicht auf der kurzfristigen Tagesordnung steht. Solaris muss jetzt, glaube ich, auch erstmal noch ein paar Hausaufgaben machen, bevor das Thema wieder ansteht. Die hatten das ursprünglich mal in der Hype-Phase auch geplant. Und
aber die haben jetzt gerade auf der gleichen Bewertung von vor, wann war die letzte Runde? Ich glaube, von vor einem Jahr, auf der gleichen Bewertung jetzt nochmal Geld eingesammelt für den ADAC-Deal. Das hatten wir auch bei uns in den Digital Banking News ja auch genannt. Aber tatsächlich, da sind jetzt erstmal ein paar To-Dos im Operativen zu tun, um diesen Deal auch tatsächlich vernünftig umzusetzen. Ne?
Absolut, ja. Ich meine, bei der Bewertung darf man nicht vergessen, dass es da sicherlich vielleicht auch ein paar kleingedruckte Sachen im Vertrag gab. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es für die ein Riesenbefreiungsschlag, dass das so funktioniert hat. Und ja, die werden jetzt erstmal wahrscheinlich gucken, dass sie irgendwie diesen Deal, wie du sagst, irgendwie richtig umsetzen und da was Vorzeigbares präsentieren können, und dann steht das wieder an. Und gleiches gilt auch für die ganze BaFin-Thematik. Die haben ja seit, glaube ich, 2 Jahren die BaFin irgendwie an der Hacke und haben da Probleme, und das müssen sie natürlich erstmal klären. Aber wenn sie es geklärt haben, ist das für einen möglichen Börsengang ja gar nicht so schlecht, wenn man sagen kann so, hey, hier die deutsche Aufsicht hat sich das schon mal angeguckt und sagt, es ist okay und es gibt kein Problem. Also das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es super schnell wieder irgendwas explodiert, ist dann nicht so hoch.
Dann lass uns mal auf die Neo-Broker gucken, also insbesondere Trade Republic. Jetzt haben wir eben Scalable genannt, die ja quasi jetzt auch eigentlich Broker sind, mit Prime Broker haben. Wie guckst du auf die Sparte, die ja sich immer mehr gefühlt, immer mehr entwickelt zu Banken mit angeschlossenem Brokerage-Geschäft, aber eigentlich immer mehr Banken werden. Die ersten Produkte in Richtung Kredit gibt's auch schon. Das ist jetzt immer noch wertpapierlastig, also Wertpapierkredite, die gemacht werden, aber das wird wahrscheinlich auch kommen. Wie guckst du da drauf?
Ja, es ist sehr spannend zu sehen, dass eigentlich bei allen großen Fintech-Playern sah man in den letzten Jahren, dass sie sich eigentlich aufeinander zubewegen, dass sie von einem spezialisierten Angebot, was sie hatten, dann plötzlich den anderen auch angegriffen haben, mal in Anführungsstrichen. Also N26 ist jetzt ins Brokerage gegangen, Bitpanda, die ja eine Kryptobörse sind, haben Aktien angeboten oder Geldmarktfonds. Raisin, die ja mit Tagesgeld, Festgeld gestartet sind, haben ETF angebunden, wo sie auch sehr, sehr groß sind. Und diesen Trend sieht man natürlich jetzt auch bei den großen Neo-Brokern. Und ja, es ist schon beeindruckend, dass Trade Republic ja innerhalb von kurzer Zeit da 1 Million Menschen auf der Warteliste hatten. Muss man dann am Ende gucken, wie viel wirklich darüber gehen. Aber das sind Zahlen, wo gerade in der Anfangszeit der Fintech-Szene, der Fintech-Euphorie, ja, hat das ein Jahr gedauert oder hat es länger gedauert, bis man diese Zahlen, also viele haben es ja auch gar nicht erreicht. Und das wird sehr, sehr spannend zu sehen, ja, wer da es auch schafft, praktisch nicht nur bei einem Produkt zu bleiben, sondern erfolgreich in mehreren Produkten groß zu werden. Und ich glaube zum Beispiel, dass das Trade Republic Produkt wird N26 schon perspektivisch ein bisschen wehtun, weil es gibt die 4%. Ich meine, die hat jetzt N26 auch in einigen Märkten eingeführt. Es gibt dann das Cashback, das sind zwar nur 15 Euro, wenn man, also ist darauf gedeckelt, 1%, was man in Sparpläne oder Aktien investiert, aber es ist halt, ja, besser als nichts. Die App ist cool gemacht, also die Banking-Seite der App ist cool gemacht. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das N26 von einigen so Heavy-Usern schon wehtut, weil die einfach rübergewechselt sind. Gerade für so die Spielgeldausgaben, sage ich mal. Also alles, was man irgendwie täglich ausgibt. Das ist ja das, wo viele Neobanken auch im Moment stark sind, dass man das für die täglichen Ausgaben benutzt. Und die Frage wäre sozusagen, dass das Gehaltskonto ist, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ja, Trade Republic will ja auch noch ein vollwertiges Konto irgendwie mit dran konstruieren. Also es wird, glaube ich, der Wettbewerb wird nochmal größer.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert. Sparkassen Consulting, das Beratungsunternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe. Wir stehen seit über 30 Jahren an eurer Seite, denn wir beraten Sparkassen. Mit der Sparkassen Consulting erhaltet ihr Lösungen von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei zählen Fragen zu Prozessen, Personal, Vertrieb und Strukturen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unseren Kernkompetenzen. Und das end-to-end. Gemeinsam Sparkasse gestalten mit der Sparkassen Consulting. Mehr über uns unter www.s-c.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Wenn du Wettbewerb ansprichst, wo ist denn noch Platz eigentlich für neue Wettbewerber? Ist es eher auf der Feature-Seite? Siehst du da irgendwie ein Trendfeld im Fintech-Bereich, was jetzt immer mehr besetzt wird? Wir haben eben über das Thema Gemeinschaftskonten nochmal gesprochen und das hast du jetzt gerade angesprochen, wo jetzt auch Polly und Klaas im letzten Digital Banking News nochmal so die These gemacht haben, so hey, da gibt's eigentlich gar nicht so richtig was und N26 hat jetzt eben ein Gemeinschaftskonto gelauncht, wo man wirklich auch digital deutlich mehr machen kann. Ist das jetzt eher so, sind das eher so Features, für die noch Platz ist, oder siehst du wirklich auch komplett neue Geschäftsfelder für Fintechs?
Ich glaube, die große Frage wird immer sein, wie kriegt man mehr Leute an den Kapitalmarkt? Weil das sind ja in Deutschland am Ende die unbanked, in Anführungsstrichen. Also, dass man hat, fast jeder hat ein Girokonto und das ist sicherlich auch ein gutes Einsteigerprodukt. Aber was Geldanlage angeht, ist es ja im letzten Jahr nochmal gesunken und ist unter 20%. Und da zählen ja Fonds und sowas auch nochmal rein. Also, das ist ja auf den Gesamtmarkt bezogen immer noch klein. Und wenn man es da schafft, über BeatWest, das ist so ein Bildungsansatz, wenn man darüber schafft, mehr Leute dahin zu holen, oder Forget Finance, die diesen Gemeinschaftskonto-Ansatz wählen, da wird, glaube ich, viel ausprobiert werden. Ja, ich glaube, das Gemeinschaftskonto wird nicht einfach sein zu vermarkten, weil du musst ja praktisch einen erstmal marketingmäßig gewinnen und der muss dann am Abendbrottisch ein so guter Markenbotschafter sein, dass er praktisch die andere Person mit überzeugt. Und das stelle ich mir in der Praxis und im Marketing nicht ganz einfach vor. Aber ich glaube, da wird viel probiert werden, viel wird nicht funktionieren, aber ja, es ist, glaube ich, wert, das zu probieren, weil der Markt einfach noch so groß und so groß ist.
Also wir lernen, in Berlin gibt es auch noch den guten alten Abendbrottisch.
Absolut.
Den man sich über Finanzen unterhält. Sehr, sehr schön. Lass uns mal.
Oder im Berghain, ne?
Ja, genau, sehr schön. Lass uns mal über die Finance Forward sprechen. Jetzt das dritte Mal und 7., 8. Mai in Hamburg. Vollgepacktes Programm. Ich habe jetzt die Tage noch einen OMR-Podcast gehört. Philipp Westermeier, der mit Sven Schmidt nochmal über ein paar Zahlen gegangen ist. Du warst im Podcast bei, beziehungsweise, nee, Quatsch, er war im Podcast bei dir, also quasi dein erster Finance Forward Podcast nach deiner Elternzeit. Und Philipp hat so ein bisschen erzählt, wie ihr auch auf die Idee gekommen seid, der Finance Forward. Was ist denn dieses Mal anders, wenn ich jetzt die letzten beiden Jahre schon auch da war? Habt ihr irgendwelche Top-Acts, wo du sagst, hey, das ist echt mal cool, dass wir die jetzt dieses Mal dabei haben und deswegen sollte man auf jeden Fall auch der Finance Forward dabei sein?
Klar, also ich glaube, was OMR und Finance Forward in Kombi immer ausmacht, ist, dass man ganz natürlicherweise so einen krassen Mix an ganz verschiedenen Themen hat. Also dieses Jahr von Kim Kardashian, wenn man da irgendwie die Story interessant findet, oder Tim Ferriss, der dieser starker Selbstoptimierer ist, oder Scott Galloway, Kara Swisher, also das kriegt man alles überall, oder Tokyo Hotel, wenn man abends Bock hat, sich noch ein Konzert reinzuziehen. Und auf der anderen Seite bei uns auch sehr tiefgehende Talks von ja, Leuten aus der Fintech- und Bankenwelt. Wenn man jetzt sich die vergangenen Jahre anguckt, war das erste Jahr von den Headlinern sehr kryptolastig, würde ich sagen. Das war CZ von Binance, der CEO war da. Und Sam Bankman-Fried, rückblickend, ja, irgendwie ganz lustig. Der eine jetzt im Knast und der andere in Hausarrest, glaube ich, in den USA, und wartet jetzt gerade auf das Urteil, was am 30. April kommen soll. Und das zweite Jahr war Sebastian Simiakowski, der Klarna-CEO, so ein bisschen unser Headliner. Und dieses Jahr sind erstaunlicherweise so zwei, ja, eher etablierte Menschen sind Headliner, also einmal Axel Weber, ehemaliger Bundesbank-Chef, UBS-Chef, der jetzt ja wieder so ein bisschen in die Fintech-Welt guckt und da Vorsitzender von dem Raisin Weltsparen Beirat ist, und Stefan Hobst, der Chef der DWS, der ja auch in der Fintech-Szene Schlagzeilen gemacht hat, weil er viele, ja, Fintech-Köpfe zu sich rübergeholt hat. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, zwei sehr spannende Menschen, die nochmal ein bisschen anderen Blick auch auf die neue Fintech-Welt haben. Und sonst sind natürlich auch die ganz klassischen Fintechs da, also N26, Valentin Steif ist da, Thomas Georgatze von Raisin Weltsparen ist da, Erik von Scalable, Lena Hackelöhr von Bright, das ist ein Payment-Startup, der Adyen CTO, auf den freue ich mich auch. Und ja, dann gibt's glaube ich, immer noch so ein paar, die jetzt nicht, die man nicht direkt irgendwie mit einer Story verbindet, wie Markus Wohlsdorf, der hat Interhyp gegründet, an die Börse gebracht, und dann von der Börse wurde das von der ING gekauft und ist dann rausgegangen und baut jetzt Finanztipp auf. Also auch ein sehr, sehr spannender Lebenslauf von einem Menschen, der es zweimal geschafft hat, ja, irgendwie sehr beeindruckende große Marken aufzubauen. Von daher, ja, ist wieder vollgepackt und auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte, aber das sind, glaube ich, so ein paar der Highlights.
Wir hatten Lena Hackelöhr ja auch vor gut anderthalb Jahren bei uns im Podcast. Damals war Bright noch nicht so groß, also schon auch groß, aber noch nicht so groß wie auch jetzt. Ja. Daher total interessant. Aber mich würde trotzdem sehr gerne mal interessieren, weil Stefan Hobst ja auch bei LinkedIn sehr aktiv ist als CEO der DWS, war ja vorher bei der Deutschen Bank im Corporate Banking. Wie habt ihr Stefan zur Konferenz bekommen, weil ich bekomme ihn hier nicht in den Podcast.
Also die Details erzähle ich dir mal nach dem Gespräch, aber so viel kann ich sagen. Ich habe nochmal bei mir in LinkedIn geguckt und ich habe ihm das erste Mal 2021 geschrieben und er hatte da netterweise auch geantwortet, aber da gehört eine Menge Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft dazu, bis das dann klappt.
Ich glaube, er war bis jetzt nur bei Finanzszenen im Podcast, genau. Sonst noch nicht so richtig. Also Stefan, wenn du das hier hörst, komm gerne mal in den Plaudertaschen-Podcast. Genau. Nee, cool. Aber ihr habt auf jeden Fall ein starkes Line-up. Das ist das eine. Aber was ist denn anders bei der Finance Forward als jetzt zum Beispiel bei der FIBE, die jetzt nächste Woche ist, oder bei anderen Konferenzen? Was ist da so, würde ich jetzt sagen, beim Fintech würde man fragen, so, was ist der USP neben der großen OMR daneben, wenn ich jetzt nur auf die Finance Forward gucke?
Ich glaube, am Ende ist es als erstes mal die Atmosphäre. Also ich meine, die FIBE hat noch nie stattgefunden, deswegen kann ich das noch nicht sagen, wie die sein wird. Aber wenn man sich, ja, keine Ahnung, ohne den Kolleginnen und Kollegen da jetzt zu nahe zu treten, wenn man sich den Bankengipfel anguckt oder wenn man sich andere Veranstaltungen anguckt, dann ist das schon immer sehr steif und halt bankenmäßig. Und da ist, glaube ich, die Atmosphäre bei Finance Forward und OMR schon ganz anders. Und gleichzeitig kriegt man diesen Mix von praktisch Highlight-Speakern international und national plus dann aber auch Tiefgang mit den Masterclasses, mit Netzwerken, mit vielen Side-Events, die da in Hamburg stattfinden. Und ich glaube, wenn man einmal da war und auf diesem Gelände ist und von der ganzen Atmosphäre erschlagen wird, kann man das fühlen. Und ja, von daher, ja, das würde ich sagen, ist der größte USP.
Wie viel Teilnehmer erwartet ihr oder was ist so euer Ziel?
1.500 roundabout.
1.500, okay. Und wie viele Tickets habt ihr schon verkauft aktuell ungefähr? Oder ist da noch Platz? Kann man noch dabei sein?
Man kann auch dabei sein, wir sind aber zufrieden mit dem Verlauf.
Okay, sehr gut. Und ihr habt ja im letzten Jahr, letztes Jahr war ich nicht da, davor das Jahr war ich da, da waren es noch 2 Tage und ich glaube sogar 2 Bühnen, genau. Jetzt habt ihr nur noch eine Bühne und einen Tag und quasi am ersten Tag eine Masterclass. Warum habt ihr euch dafür entschieden, das so alles wieder mehr zu kondensieren? Aber ich glaube, so viel weniger Speaker als davor sind es eigentlich nicht.
Also das erste Jahr war auch nur ein Tag. Letztes Jahr war es so, dass wir so eine kleinere Bühne hatten und das war von der Akustik nicht ganz optimal und deswegen haben wir uns jetzt gesagt, wir fokussieren uns auf eine Bühne, gucken, dass wir sonst den fachlichen Austausch eher in Side-Events auslagern. Also es gibt zum Beispiel ein Side-Event von Pleo, diese Kreditkarten Spend Management Company aus Dänemark, wo man sich dann morgen an dem 7. praktisch vormittags vernetzen kann. Oder wir haben ein Krypto Brunch, wo praktisch die ganzen versierten Leute in Deutschland da sein werden. Und das wird am Ende die zweite Bühne ein bisschen ersetzen. Und ich glaube, am Ende kommen die Leute ja vor allem auch dahin, um Kontakte zu knüpfen, um Inspiration zu finden. Und das, glaube ich, funktioniert an vielen Stellen bei dem kleineren Austausch dann sehr gut.
Wir haben jetzt so ein bisschen über Fintech gesprochen, wir haben über IPOs gesprochen, wir haben über Neobroker, Neobanken gesprochen, darüber, wo vielleicht noch Platz im Markt ist, über die Finance Forward, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, obwohl das ja der Schwerpunkt des Plaudertaschen-Podcasts ist, sind Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Wie ist denn so dein Blick? Ich weiß, ihr seid öfters mal kritisch. Ich habe dich das ja, als ich in Berlin war, auch gefragt. So, und wie guckst du drauf? Was gibt's wieder für Dinge, wo ihr gerade investigativ unterwegs sind gegen Sparkassen und Genos? Da hast du gesagt, nichts, was jetzt wichtig ist. Aber was ist so dein Blick, wenn ich jetzt rein mal auf Sparkassen versus Genobanken gehe? Die Genos sind ja gerade sehr stark auch ja am Besetzen von Payment. Genau, bei den Sparkassen kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, was so aus deiner Außenperspektive, wie es gerade aussieht. Also Image, wie guckst du drauf? Wie sieht es mit dem Thema KI aus, Technologie? Ist es ein, macht man was gegen, ja, oder versucht man im Wettbewerb aufzurüsten gegen Fintechs? Ist es überhaupt ein Gegeneinander? Genau, wie ist so deine Gedankenlage dazu?
Ja, also erstmal machen wir keine Recherchen gegen jemanden, nur damit das nicht in den falschen Hals kommt. Nee, ich meine, am Ende das haben wir ja, glaube ich, im letzten Podcast vor 2 Jahren auch schon besprochen, ist das immer noch eine Riesenbank, dass die Sparkasse vor Ort so krass vernetzt ist, gleichzeitig diese Riesenanzahl an Kundinnen und Kunden hat. Und ich glaube, dass sie ja stärker versuchen müssen, sich an mehreren Stellen selbst zu disruptieren. Also dass man zum Beispiel, man hat ja einen riesen Interessenskonflikt, wenn man einerseits viel Fonds und Deka-Fonds verkauft und auf der anderen Seite ETFs, die nicht so hohe Margen haben. Da ging es ja, glaube ich, in einem Podcast bei euch, dieses Panel zum Brokerage, ging es ja unter anderem auch da, war eine Kollegin auch da. Und da, glaube ich, muss man stärker reingehen, um halt sich nicht irgendwie zu angreifbar zu machen von Leuten wie Trade Republic und Co. Ich glaube, dass es im Moment von der Gebührenstruktur schon ja sehr viel attraktiver ist. Und da muss man dann einfach, glaube ich, ein paar Jahre durch, dass man ja oder dass man nicht mehr die hohen Gewinne der Vergangenheit hat, sondern dass man eher darauf geht, okay, ich bin in der nächsten Generation noch relevant. Und ansonsten ist, glaube ich, ein Grundproblem, dass vieles ein bisschen zu politisch ist. Also es gab ja relativ früh mal den Vorstoß, in den Krypto sozusagen Handel einzusteigen. Und das ist dann meinem Verständnis nach und auch was wir und Handelsblatt und Co. berichtet hatten, gab dann intern Riesendiskussionen, darf man das machen oder nicht? Und da hätte man, glaube ich, einen Ticken mutiger sein können, indem man einfach sagt, okay, wir bieten das an. Und am Ende ist es, glaube ich, so, dass wenn man jetzt nicht irgendwie Dog with a Hat, sondern also eine crazy Meme-Coin-Sachen irgendwie anbietet, sondern Bitcoin und Ethereum, dann ist es auch okay. Also wenn das jeder, der das kauft, dem ist schon bewusst, was nicht was er da kauft, aber dem ist schon bewusst, dass es hoch oder runter geht und macht da jetzt nicht die Sparkasse für verantwortlich. Also von daher hätte man da, glaube ich, einfach einen Ticken mutiger sein können. Aber ja, ansonsten besteht weiterhin diese wahnsinnig starke Ausgangsposition, die man jetzt irgendwie weiter ausbauen muss und zukunftsfähig machen muss.
Und jetzt hast du ja sehr schön über die Sachen gesprochen, die nicht so gut laufen. Wo sagst du, wenn du jetzt auf Sparkassen und Genos guckst, wo du sagst, so im letzten Jahr, das war mal echt eine coole News oder das hatte ich auch, wo du gesagt hast, hey, das finde ich ganz cool, hat mich vielleicht sogar ein bisschen beeindruckt.
Also ich meine, das, was du, worüber wir hier in Berlin auch kurz gesprochen hatten, diese eigene KI-Umgebung, da gab es dann gleich die Kritik, irgendwie, warum macht man das selber und dauert lange und bla bla bla. Und am Ende glaube ich, dass es on-brand ist, dass man da jetzt nicht irgendwie die Daten nach Amerika sich sendet, sondern dass man sagt, so, wir wollen es selber machen, es dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Aber ja, ist, glaube ich, strategisch und für das Gesamtkonzept und für die Akzeptanz irgendwie war, glaube ich, meiner Ansicht nach eine gute Entscheidung.
Ja, durchaus Dinge, die man von beiden Seiten betrachten kann. Und ich finde es tatsächlich immer ganz gut. Und das ist auch so ein bisschen, also das, was ich euch immer auch gerne mitgebe oder dir gerne mitgebe, ne, das muss ich immer die Sachen von zwei Seiten angucken. Weil natürlich gibt es für und wider. Und dann gibt es am Ende eine Entscheidung, die man dann trifft auf Basis auch der Kunden, der strategischen Situation und so weiter. Und ich glaube, gerade beim Thema KI kann man sowohl für das eine als auch für das andere argumentieren. Genau, we will see, wie es ausgeht und was die beste Strategie sein wird. Das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wissen. Und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen schlauer sein.
Absolut.
Kaspar, wir sind am Ende angekommen. Hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
Ja, vielen Dank für die Einladung, Robin. Und ja, wenn es irgendwie Fragen, Anmerkungen zur Konferenz oder generell zu Finance Forward, Kritik kriege ich auch öfter mal, gibt, gerne bei LinkedIn mir einfach schreiben oder kaspar.schlenk@financefwd.com mir da schreiben. Von daher, ich bin für alles offen. Letztens gab es eine lange Mail von einem, der sich über meine Äs und Ms in einem Podcast so aufgeregt hat, dass er mir, glaube ich, 3000 Zeichen dazu geschrieben hat. Von daher, ich bin sehr kritikfähig und freue mich über alle Anmerkungen. Und hoffe, dass ich jetzt hier nicht so viele Ms und Äs untergebracht habe.
Ja, das macht die KI weg. Nein. Alles klar. Kaspar, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Und genau, am 7. und 8. Mai in Hamburg, OMR, beziehungsweise Finance Forward Konferenz. ich glaube, wir können dir, Kaspar, vielleicht auch noch mal ein kleines Gimmick oder ein Code rausjagen. Das machen wir dann im Nachgang und packen wir in die Shownotes.
Also einen Code gibt's leider nicht, aber wir haben uns was anderes Cooles überlegt. Und zwar die 5 Ersten, die sich praktisch ein Ticket holen, sollen uns einfach schreiben oder ich schicke dir noch eine E-Mail-Adresse an, die sich melden sollen. Und dann kriegen sie von uns eine Backstage-Tour hinter die Bühne, wo alle Stars, alle Fintech- und Bankenstars da sein werden. Und das wird eine sehr, sehr coole Backstage-Erfahrung.
Das hört sich ziemlich geil an. Darf ich auch dabei sein?
Klar, komm.
Alles klar. So, dann, wir machen Deckel drauf. Danke dir, dass du dabei warst. Und ich sage bis zum nächsten Mal, lieber Kaspar und liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch Themen habt, die wir aufnehmen sollen, schreibt uns eine Mail an mail@plaudertaschen-podcast.de oder natürlich über LinkedIn. Ansonsten lasst gerne ein gutes Voting bei Apple Podcast oder bei Spotify da und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.